Herzlich willkommen zu dieser Folge von Menschen, die was bewegen. Ich heiße Paul und ich spreche mit interessanten Menschen, die sich für das Zusammenleben in einer sich verändernden Gesellschaft engagieren. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Ulrich Grannemann. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, da zuerst reinzuhören und danach natürlich unbedingt wieder hierher zurückzukommen. Falls Teil 1 schon eine Weile her sein sollte, hier nochmal eine flotte Zusammenfassung. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Rolle das Unterbewusstsein bzw. die Intuition bei unserem Handeln spielt. Welche Auswirkungen hat das auf Politik und Gesellschaft? Biologisch gesehen sind wir auf das Leben als Jäger und Sammler optimiert. Steppe, Landschaft, Wetter, sonst nicht viel. Und dabei leben wir heute in einer unglaublich beschleunigten Zeit. Die technologische Entwicklung krempelt unser Menschsein komplett um. Dazu kommen Krisen wie Klimawandel, Ukraine-Krieg, Corona, Migration. Wir haben spontan keine Antworten und wir stehen dem Ganzen ziemlich hilflos gegenüber. Mit unserem Jäger- und Sammlergehirn können wir mit dieser Art von Stress sehr schlecht umgehen. Und wie reagieren wir darauf? Eigentlich wäre ja die beste Lösung, sich zusammensetzen, die Lage gemeinsam analysieren, gemeinsam Strategien entwickeln. Aber wir tragen 2 sehr verschiedene Formen des Denkens in uns. Neben der analytischen Fähigkeit, auf die wir ja oft sehr stolz sind, tragen wir auf der anderen Seite nämlich noch unsere Intuition in uns. Diese blitzschnelle, archaische Form des Denkens, die wir mit den meisten Tierarten teilen. Und die analysiert nicht. Sie urteilt anhand unserer Lebenserfahrung. Innerhalb von Millisekunden. Freund oder Feind. Sie ist optimiert, den Säbelzahntiger zu entdecken und dann innerhalb von Sekundenbruchteilen rigoros das Notprogramm zu zünden. Sie kann nur Bilder lesen. Sie kann nicht mit Negationen umgehen. Sie ist deshalb anfällig für Mythen und Legenden. Und in der heutigen, oft überfordernden Zeit sieht sie überall Bedrohungssituationen, wo eigentlich rationale Analyse nötig wäre. Und dann übernimmt sie das Ruder panikartig, oft dysfunktional. Und schon sind wir bei Verschwörungserzählungen, Rassismus, Shitstorms, gesellschaftlicher Spaltung. Freund oder Feind? In einer komplexer werdenden Gesellschaft ist das aber fatal. In Teil 2 dieses Gesprächs werfen wir jetzt einen Blick in den Maschinenraum. Wir sprechen über die Funktionsweise einiger wichtiger Neurotransmitter, die unser Gefühlsleben steuern und wie wir die Welt erleben. Und natürlich sprechen wir über denkbare Lösungsansätze und wie wir als Gesellschaft wieder zu einer Diskurskultur zurückkehren können, die tatsächlich demokratischen Maßstäben entspricht. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß und weiterhin viele Aha-Momente bei Teil 2 meines Gesprächs mit Ulrich Grannemann. Wir reden jetzt von Schablonen, wir reden von Mythen. Mhm. Wir reden von dem Elefanten, der im Grunde genommen unsere intuitive Intelligenz darstellt, der aber auf eine Welt angepasst ist, in der wir nicht mehr leben und der deswegen in unserer heutigen Zeit oft dysfunktional reagiert. Der Blick in den Maschinenraum heißt, was passiert da? Du sagst, wir werden eigentlich ganz viel über Gefühle gesteuert. Und Gefühle haben aber auch einen ganz starken chemischen Aspekt, nämlich in Form von Neurotransmittern und Hormonen. Jeder kennt es, wenn er verliebt ist. Wir reden davon, dass dann die Hormone verrückt spielen oder jeder kennt Adrenalin in Stresssituationen oder so. Also das heißt, wir wissen ja alle, welche Auswirkungen Hormone auf unsere Gefühlswelt haben und dass wir dadurch auch ganz massiv beeinflusst werden. Also wenn man frisch verliebt ist, ist alles toll, die Welt ist schön und dann kann passieren, was will, uns wirft nichts um und wir schauen positiv in die Zukunft. Wenn wir gerade uns getrennt haben wieder, dann sieht es genau andersrum aus. Und das Gleiche, was vorher toll war, ist auf einmal mies. Was haben Hormone mit Politik zu tun?
Oh, also erstmal Emotionen und Hormone haben eine wichtige Funktion, weil sie zeitliche Wechsel möglich machen. Wir kennen das aus Pubertät, dann sind wir halt launisch, dann sind wir mal schlecht gelaunt, mal gut gelaunt. Übrigens, der Zeitpunkt, wo wir zufrieden sind, ist relativ kurz.
Ja, selten auch.
Und selten, weil der Mensch ist nicht dafür gemacht worden, glücklich zu sein, sondern ist dafür gemacht worden, danach zu streben.
Oh.
Darum gibt es Neurotransmitter, die wir suchen. Das nennen wir dann Glückshormone. Und ein Glückshormon ist Dopamin. Mhm. Das heißt, ich freue mich was. Ich freue mich auf diesen Termin, auf den Podcast, auf die Möglichkeit, das, was man denkt, anderen Leuten teilzunehmen. Das ist das Hormon, Dopamin.
Es ist das Hormon, das sagt, da habe ich Bock drauf.
Da habe ich Bock drauf.
Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja. Und das ist hinzu. Da gehe ich da rein. Wenn ich dann das gemacht habe und das war jetzt gut, ja, dann kommt ein anderer Neurotransmitter. Ah, war das gut, ja. Dann kommt das Lächeln, dann leben wir uns zurück. Und das ist Serotonin. Das ist das Belohnungshormon, was wir haben.
Ich bin zufrieden mit der Welt.
Beides sind wichtige Dinge. Es gibt diesen Ungarn mit diesem unaussprechlichen langen Namen.
Csikszentmihalyi.
Nein, ich bin beeindruckt. Unglaublich. Der hat das Buch über Flow geschrieben. Und Flow ist im Grunde nichts anderes als ein hyperschneller Wechsel zwischen Dopamin und Belohnung.
Flow.
Das ist
Flow. Also was wir, man arbeitet und einfach dann es läuft. Ja. Man hat einen Flow.
Richtig. Also wenn wir ein gutes Gespräch haben, du stellst eine Frage, ich habe eine gute Antwort. Mhm. Ich gebe eine Antwort, du hast eine neue Frage oder umgekehrt. Das ist Flow. Oder Skifahren. Ja, da ist eine weiße Schneeschicht in der Sonne und eine Sekunde später fahre ich mit meinen Skiern da durch. Das sind alles Flow-Geschichten, weil da beide Neurotransmitter im ständigen Wechsel drin sind.
Welche nochmal?
Dopamin hinzu, ich will was haben, was Schönes.
Habe ich Bock drauf?
Habe ich Bock drauf. Und Serotonin, boah, war das geil. Ja, war das gut. Und das sind beides Hinzu-Geschichten.
Das heißt, die finden nacheinander beziehungsweise zeitversetzt statt.
Ja, die finden das heißt, zeitversetzt
ich statt. Ich sage so, boah, ich habe da Bock jetzt runterzufahren.
Ja.
Und dann fahre ich runter und dann denke ich, oh, war das geil.
Nein, das ist Glück, ja, das ist Glück. Aber auch daran gewöhne ich mich. Aber es gibt nicht nur diese Hinzu-positiven Neurotransmitter, sondern auch weg von Neurotransmitter. Das heißt, ich kriege einen Neurotransmitter, der mich dazu antreibt, das wegzukriegen. Zum Beispiel vor der Aktion ist, oh, hoffentlich geht das gut. Oh, da habe ich ein Interview. Hoffentlich weiß ich, was ich sagen soll. Hoffentlich blabiere ich mich nicht. So, und wenn dieser Gedanke vorherrschend ist, vom Filter, auch ein Filter im Grunde, dann, das ist Cortisol. Cortisol ist das Sorgenhormon.
Houston, wir haben ein Problem.
Ja. Es macht Stress, ja. Ich bin schlecht vorbereitet auf eine Klausur. Ja, oh, hoffentlich geht das gut. Ich habe einen Termin, wo ich nicht weiß, wer da kommt. Jede unklare Situation wirft sofort dem Elefanten die Aufgabe hin, Vorsicht, geh da nicht hin, Cortisolgefahr, das könnte schief gehen.
Es ist nicht Adrenalin, was schiere Panik wäre, sondern es ist wirklich einfach nur dieses, da ist mir nicht wohl bei.
Adrenalin ist eine Vorstufe von all diesen Neurotransmittern, weil sie Energie zur Verfügung stellt, ja, über Noradrenalin und so weiter und so fort. Aber das wirklich gefährliche Ding in der heutigen Zeit ist Cortisol. Mhm. Wir haben alle Cortisol im Gehirn. Cortisol ist dazu da, dass ich überlege, was kann ich tun, um das wegzukriegen? Mhm. Dass ich was mache, was muss ich tun, um das abzustellen?
Und wenn ich es dann tue, wenn ich die Lösung gefunden habe, lande ich dann auch beim Serotonin?
Oh, das ja, fühlt dann, sich gut dann, kann, an. Dann kann ich schnell ins Dopamin. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Also angenommen, ich habe eine schwierige Veranstaltung und ich weiß nicht, wer da kommt. Ja? Wie kriege ich das los? Dann ruft den Veranstalter an und frage, wer kommt denn da? Wie viele Leute und was wollen die dann? Das ist dann eine Aktion. Und wenn ich dann die Belohnung kriege von wegen, ach, die kommen da, dann habe ich ein Serotonin-Ding. Aber ich konnte das Problem, was ich habe, aus eigenen Kräften lösen. Wir sind gerade beim Weihnachten. Ja? Mhm. Und da kann Cortisol sein, oh scheiße, jetzt kommt die ganze Verwandtschaft. Mhm. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich gibt es nicht wieder Streit. Ja? So, und das ist ein wichtiges Hormon oder Neurotransmitter. Cortisol wird da ausgeschenkt. Ich kriege Sorgen, ich kriege Angst. Und der Zweck ist natürlich, dass ich dann denjenigen anrufe und sage, bitte sprich nicht das Thema Politik und Erbe an. So, dann löse ich das. Ja? Und dafür sind wir gemacht worden. Wir sind dafür gemacht worden, im eigenen Stamm Probleme zu erkennen, Lösungen zu machen und sich dafür zu belohnen, dass es dann funktioniert hat. Mhm. Es gibt noch eine weitere Gruppe, nämlich ich habe etwas gemacht und es geht schief. Ne? Also ich bin Dopamin, fange an zu flirten und die andere Seite flirtet nicht zurück, sondern zeigt mir die kalte Schulter. Das ist natürlich Wut und Ärger. Da gibt es leider nicht so einen Neurotransmitter, weil das ist ein Cocktail mit verschiedenen Dingen. Aber es hat was mit Ärger und Wut zu tun. Und ich habe diesen Cocktail mal einfach Frostisol genannt. Ja? Mhm. Du kennst die Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja? Mhm. Fahr nicht mit zu viel frust die Sohle auf die Autobahn, ja? Das ist schon klar. Wie nennen wir das? Wir sind auf Krawall gebürstet. So, und dann haben wir die vier Basisneurotransmitter zusammen. Positiv hinzu ist Dopamin. Positiv danach ist Serotonin-Belohnung.
War geil.
Dann, ich war nicht geil, sondern ich ärgere mich darüber, dann habe ich Frustisol. Und das dürfen wir nicht vergessen. Frustisol führt uns auch hierhin. Denn dann, ich will nicht mehr ertragen, dass die Welt so weitergeht, wie sie ist. Die Welt wird von den Leuten verändert, die Frustisol im Gehirn haben. Aber auch da gilt, dass ich ins Dopamin muss. Was mache ich dann? So, und dann machen wir einen Podcast. Und wenn das dann gehört wird, kriegen wir wieder Serotonin. Ja, das ist eine ständige, eigentlich eine emotionale Uhr, mit der wir ständig hin und her gehen damit. Und solange die gesund ist, sind alle diese vier Neurotransmitter im Gleichgewicht. Ich mache mir Sorgen, ich bin frustriert, ich belohne mich, ich gehe wieder ins Dopamin rein. Und gesunde Menschen haben das in einem Punkt. So, jetzt sind wir wieder in der Welt. Was spielt das für eine Rolle?
Was hat das mit unserer Gesellschaft und mit der Demokratie zu tun?
Geh heute Abend, heute Tagesschau, Nachrichten gucken. Wir werden dort überschwemmt von Cortisol-auslösenden Nachrichten. Ukraine geht nicht weiter, Trump macht die und die Geschichten, Venezuela droht. Wir sind in der Vorkriegszeit damit. Die Demokratie kriegt mal wieder die Sachen nicht gelöst, wie auch immer. Wie sagte der David Schraven, hier wir und du beim Elefanten. Dieses Wir und Du, was wir jetzt gerade haben, führt dazu, dass Kompromiss nicht als Erfolg der Demokratie genommen wird, sondern als Verrat an der eigenen Position und Zielgruppe. Ja, das zeigt ja, wie schief das geht. Es ist alles auf einmal Cortisol auslösend, eine Bedrohung, die wir da drin haben. Und das Problem ist, im Stamm hatten wir eine Idee, wie wir das lösen können. Mhm. Das haben wir jetzt nicht. Was machen wir beide mit dem Ukraine-Problem? Was machen wir beide mit Venezuela? Gar nichts. Das heißt, der Mensch, der normal in den Medien unterwegs wird, hat ein Übermaß an Cortisol-auslösenden Nachrichten und ein Minimum, dieses Cortisol wieder abzubauen. Und das ist jetzt eine Gefahr für uns.
Das heißt, wir haben zu viele negative Nachrichten, ja. Wir haben zu viele Probleme, die auf uns einschwemmen, ja. Aber wir haben nicht genug Erfolgserlebnisse, wie wir, also ich und du als Individuen, diese Probleme lösen können. Wir fühlen uns machtlos.
Ja, es geht nicht darum, den negativen Nachrichten rosa-rote Nachrichten zu geben. Das ist nicht, wir können nicht einfach nur sagen, ach, die Welt ist auch mal schön. Das ist das nicht, was dem Gehirn helfen würde, ja? Sondern was wir brauchen, ist Lösungen. Wir müssen dem Problem gegenüber Lösungen darstellen. Wir kennen alle das Klimaproblem. Und das Problem, das wir jetzt mit dem Klimawandel haben, dass zu wenig gute Beispiele da sind, wie wir es gelöst haben.
Oder zu wenig kommuniziert werden. Weil es gibt ja durchaus auch Erfolge.
Ja, aber wie auch immer, es geht immer darum, dass in Medien und untereinander, und da sind wir wieder bei der Demokratiebegriff, für meinen radikalen Demokratiebegriff, dass ich sage, Demokratie ist die gemeinsame Suche nach Lösungen. Nicht, dass ich das Negative wegpacke und dann eine rosa-rote Deckschicht darüber mache. Aber und diese Lösungen kriege ich immer nur im Detail. Zurzeit leiden wir darunter, dass wir schauen in die Welt rein, wir übernehmen unsere Verantwortung als Bürger und sehen einen Riesenhaufen von Cortisol auslösenden Nachrichten und ein Mangel an Serotonin, an Erfolgen, wie wir das lösen konnten. Und das ist für mich, ja, ganz plausibel ein krankhaftes Missverhältnis, was wir da haben, was stimmungsmäßig uns so wirklich aufs Gemüt schlägt.
Und viele Menschen schalten auch einfach ab. Stichwort Fridays for Future. Heute hört man nichts mehr davon. Und ich ertappe mich ja selber dabei und denke so, kannst du eh nichts machen. Man schützt sich ja auch einfach ein Stück weit, weil man das Gefühl hat, bringt nichts.
Müssen wir auch.
Es ist die Industrie, es ist die Politik, ja. Es sind die, China kommt nicht mit Europa klar. Beide haben unterschiedliche Vorstellungen von Klimaschutz, wobei die Chinesen ja besser dastehen, als man landläufig denkt. Ne? Ich glaube, da läuft gerade ziemlich viel.
Das tut dem Selbstwertgefühl den Europäer auch nicht gut. Das
ist auch scheiße.
Wenn diese Schablone, ja, die Chinesen hängen uns in allen ab. Mhm. Ja, also anscheinend suchen wir das gerade und die Journalisten finden das und bedienen das. Ob das wirklich stimmt, da habe ich manchmal meinen Zweifel dran. Ja. Aber das müssen wir feststellen, dass wir in einem ungesunden Verhältnis von besorgniserregenden Sachen, und der Mensch sucht die ja, denke an, wir müssen ja versuchen, den Säbelzahntiger zu entdecken und da reinzugehen und dass wir zu wenig Lösungen da haben. Und das geht natürlich aufs Gemüt. Das waren diese vier Basisgeschichten. Es gibt aber einen weiteren Neurotransmitter, der anscheinend hohen Einfluss darauf hat, ob wir schnell von den Negativen zu den Positiven kommen. Und das ist Oxytocin. Mhm. Viele haben das schon mal gehört. Oxytocin ist das sogenannte Kuschelhormon. Man hat das festgestellt, dass es sehr wichtig ist für die Bindung von Mutter zu Kind. Aber wenn ich dir ein Kompliment gebe, Paul, und du gibst mir eins, indem ich sage, ey, bin froh, dass ich dich kenne, wird bei uns beiden Oxytocin hervorgerufen. Und das ist halt das Vertrauens-, das Liebes- und das Zugehörigkeitshormon. Und wenn wir dann jetzt gucken, was die Digitalisierung durch die Trennung in einzelne Gruppen macht, kann das natürlich erklären, dass ich meine Gruppe haben möchte, in der ich Oxytocin dann habe. Um den hohen Preis davon, dass ich auch, wenn ich eine In-Group definiere, auch eine Out-Group dann bekomme. Ansonsten ist natürlich eine Demonstration zu machen, wie wir es hier in Langenfeld gemacht haben. Oxytocin, wir haben Gemeingesinnte und wir machen überhaupt was, ja, und hängen nicht im Sofa und machen zu oder sonst wie, weil so geht es natürlich nicht weiter, weil Martin Seligmann hat diesen Zustand sehr gefährlich bezeichnet, das ist die erlernte Hilflosigkeit. Wir lernen, dass wir nichts machen können. Wenn wir zigmal gehört haben, wir müssen was für Klima machen, Fridays for Future und so weiter, und es passiert nichts, dann nimmt das Gefühl, und das ist ein Bezugssystem auf uns selber, nämlich die sogenannte Selbstwirksamkeit, ab. Ich verliere das Vertrauen darin, dass ich wirksam sein kann. Und das ist natürlich vom Bezugssystem auf uns selber natürlich das reine Gift, weil ich dann irgendwann den Glauben daran verliere, dass ich durch mein Handeln was machen kann.
Aber das erklärt auch, warum Menschen sich Gruppen anschließen, die harte Positionen vertreten. Wir werden mit negativen Nachrichten gefüttert, Cortisol wird ausgeschüttet, wir sind hilflos und dann haben wir eine Gruppe, die tut auf einmal etwas.
Ja.
Und in dem Augenblick wird Oxytocin ausgeschüttet. Ey, das sind coole Leute, mit denen fühlen wir uns gut, die denken genauso wie wir, bringt alles nichts und auf einmal wir connecten und dann sind wir dabei.
Ja.
Und dann ist das toll. Und dann springt genau dieser Mechanismus an, ja. Freund oder Feind, In-Group. Und das erklärt auch, In-Group heißt, ja, Oxytocin gesteuert. Hier fühlen wir uns gut, das macht gute Gefühle. Und dann
Also die Analyse von der psychologischen Seite ist sehr eindeutig und die beschreibt natürlich sehr gut, was ihr jetzt halt machst. Ich habe eine kleine Gruppe, die liefert mir ein Selbstbild oder ein Weltbild, das wieder einfach ist. Das heißt, die Ambiguität-Toleranz ist zwar nicht hoch, aber ich habe wieder ein Bild, das es erklärt. Und wir müssen nur die Demokratie abschaffen, dann wird wieder alles gut.
Ja, aber das gibt es in allen möglichen Gruppierungen. Ne? Oder wir müssen den weißen alten Mann an die Kette legen, dann wird alles gut. Oder wir müssen die Umwelt schützen, dann wird alles gut. Also das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie man sich in Gruppen mit krassen Positionen wohlfühlen kann.
Heftig.
Und sinnstiftend fühlen kann. Und ich glaube, das ist eine Chance und gleichzeitig aber auch eine Gefahr, dass man sich selbst immer wieder hinterfragen muss. Bin ich in dieser Schiene unterwegs oder halte ich die innere Offenheit, zu sagen, okay, ich fühle mich einer Gruppe zugehörig, aber ich bleibe trotzdem unabhängig in meinem Denken.
Absolut. Ich beschreibe ja nur Gesetzmäßigkeiten, die da sind, die aber auf erschreckende Art und Weise das beschreiben, was wir zurzeit haben. Und der gemeinsame Nenner, ob das nun Mythen, Schablonen, Neurotransmitter und alle anderen Punkte sind, ist halt, dass der Elefant die Übermacht übernommen hat als Reaktion auf eine Komplexität, die der Reiter nicht mehr hinkriegt.
Ich würde jetzt, wo wir gegen Ende sind, eine Zusammenfassung versuchen, weil ich denke, das war jetzt unglaublich viel, worüber wir gesprochen haben. Und das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Also wir haben angefangen mit der These, dass sich die Welt sehr rapide verändert, in der wir leben, dass die Menschheit über eine Emergenz quasi auf eine neue Stufe des Menschseins aufsteigt, die mit einer überweltweiten Intelligenz ein neues System, ein neues Sein schafft, was uns als Menschen, die biologisch auf Steinzeit noch ausgelegt sind, überfordert. Und dass die Welt, das war das VUCA-System, volatil, unsicher, komplex und ambig, also uneindeutig geworden ist und dass wir dadurch ganz große Schwierigkeiten haben, uns in dieser Welt zu orientieren, dass wir die Welt eben auch, Stichwort Sokrates, ich weiß, dass ich es nicht weiß, einfach auch nicht verstehen, weil wir sie sehr individuell wahrnehmen und dass wir damit völlig überfordert sind.
Ja.
Wir reagieren damit, du hast Kahnemann genannt, auf zwei verschiedene Weisen. Wir haben unsere intuitive Intelligenz, die sehr schnell funktioniert und die rationale Intelligenz, die kognitive Intelligenz, die lange Zeit braucht, um Dinge auseinander zu basteln, aber gut darin ist, aber sehr energieaufwendig ist, weshalb wir in Stresssituationen, in der wir uns befinden, eher auf die intuitive Intelligenz gehen. Der Elefant, wie du es nennst, oder wie Kahnemann das nennt, der eigentlich die Führung übernimmt und auch gar nicht lange fackelt, wenn er meint, es ist jetzt dran, die Führung zu übernehmen, dann hat die Kognition nicht mehr allzu viel zu melden.
Richtig.
Aber gleichzeitig ist dieser Elefant sehr schablonengeprägt, kann eigentlich nur Freund, Feind unterscheiden, kann nicht mit Negationen umgehen. Das heißt, er ist nicht in der Lage, Mythen zu durchschauen, weil er nicht ein Mythos nicht.
Das Argument füttert den Mythos und wir reagieren dysfunktional auf die neue Welt.
Was natürlich dazu führt, dass wir in einer Welt leben, in der Überforderungen zu Shitstorms, zu Ausgrenzungen, zu verhärteten Gruppenbildungen führt, befeuert durch Hormone, insbesondere Cortisol, dass wir haben ein Problemhormon, das in einer komplexeren Welt dazu führt, dass wir uns immer mehr hilflos fühlen und immer weniger eigentlich.
Paul, perfekt.
Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Situation, dass diese In-Group-Out-Group-Bildung dazu führt, dass wir so ein bisschen, nicht, dass wir ein bisschen, sondern dass wir uns Feindbilder aufbauen und dann im Grunde genommen, es erinnert mich so ein bisschen an die Weimarer Republik manchmal, ne? Dass dieses Gefühl von Gemeinsamkeit verloren geht. Du hast natürlich keine Lösung, keine umfassende Lösung. Du wärst ein Messias, wenn du die hättest. Mhm. Aber du hast eine Reihe von Punkten, die wichtig sind, wie man mit solchen Problemen umgehen soll. Was wären Lösungsansätze dafür?
Eine Sache, die, glaube ich, schon gesagt, alles, was dazu dient, den kognitiven Teil, also den Reiter, den, der anstrengend ist, zu stärken, führt zum Ziel und das alles andere führt uns weiter den Berg halt runter. Also das ist schon mal eine gemeinsame Klammer. Ich habe ja gesagt, ein großer Punkt in meiner Arbeit auf die Gesellschaft, auf die Demokratie, kommt auf meiner ganz pragmatischen Arbeit in Unternehmen. Und wenn ihr fragen würdet, womit würde ich anfangen? Ja, dass es für die Demokratie Rahmen geben muss, wo die pure Demokratie oder radikale Demokratie zum Leben kommt. Also nehmen wir den Bundestag. Mhm. Das Parlament ist nun wirklich die Herzkammer der Demokratie. Ja? Jetzt lassen wir mal genau angucken, was da passiert. Da hält dann jemand eine Rede über einen Haushaltsentwurf. Und dann kommen halt Einsprüche da rein. Ne? Von wegen, welches Geschlecht haben Sie denn heute?
Okay. Ja?
Was hat das mit dem Haushalt zu tun? Was hat das mit Lösungen zu tun? Was hat das damit zu tun, gemeinsam nach einer guten Lösung zu sprechen? Ich kann das jetzt leicht sagen, aber es gibt dann einen kleinen Rüffel und das tut man nicht. Ich würde da viel radikaler rangehen. Wer 10-mal einen solchen Zwischenruf macht, der gegen das Ziel der demokratischen Lösungsfindung ist, der macht seinen Job nicht. Angenommen, wir würden jetzt ein Meeting machen im Unternehmen, wir sind dabei, eine gute Lösung zu finden und dann einer würde so eine Killerphrase, das würden wir nicht zulassen. Das
würde wahrscheinlich in keiner Firma lange gut gehen.
Richtig.
Der würde seinen Job verlieren.
Wir würden den Job verlieren. Ich brauche ja Räume für Satire, ja? Ich brauche Räume für Gossip. Ich muss darüber reden können, dass Habeck ja auch ein Kinderbuchautor ist. Das ist alles gut, aber das muss seinen eigenen Rahmen haben, seinen eigenen Raum haben. Also jetzt ganz extrem, wenn ich mir eine Zeitung vorstelle, hätte ich einen Teil, wo ich Informationen kriege über Lösungen, was kann man machen, was sind Hintergründe, was sind Wirkungen, die ich da habe, welche Vorschläge macht die oder jene, welche Einwände kann man haben. Das ist für mich demokratische Kommunikation. Alles, was über was macht Habeck im Feierabend und ist Merz charismatisch, frauenfreundlich oder nicht, das hat alles mit der Lösung nichts zu tun. Das kann ich ja meinetwegen haben, aber das gehört nicht in diesen reinen Teil, Safe Spaces für Demokratie zu haben. Und das würde ich mir wieder wünschen in Medien, dass man das wieder sauberer trennt.
Also ob jetzt Habeck als Kinderbuchautor gearbeitet hat oder Merz bei BlackRock, ist vielleicht interessant, um zu verstehen, wie die Person denkt, aber letzten Endes sind die Vorschläge, die jeweilige Person macht, davon unabhängig, weil es Vorschläge sind, die als Vorschläge eine eigene Berechtigung haben.
Ich bin da sehr radikal und sage, alles, was nicht lösungsgebundene Kommunikation ist, ist keine demokratische. Das sind Killerphrasen. Aber wenn ich positiv rangehe und zu sagen, welche Kommunikation dient denn der Lösung, das ist das, wo wir Moderatoren brauchen, wo wir Schiedsrichter brauchen, die aufpassen, die rote Karte zeigen und sagen, das ist jetzt keine Kommunikation, die uns weiterführt. Ja? Auch der Begriff Meinungsfreiheit passt nicht mehr in Demokratie 2.0. Meinungsfreiheit ist bei uns inzwischen Hassfreiheit geworden. Ja? Und wenn die Amerikaner sagen, bei euch ist keine Meinungsfreiheit, meinen die ja teilweise nicht alle, aber ihr habt keine Hassfreiheit. Ja, das reicht einfach nicht mehr. Epiktet, griechischer Philosoph, hat gesagt, nicht Tatsachen sind gefährlich, die sind neutral, Meinungen sind gefährlich. Also mein Plädoyer ist, klare Rahmen, klare Rollen.
Es gibt zwar mittlerweile eine Diffusion und wir hauen sehr schnell, also es ist eine Kultur, die sich entwickelt, dass man Meinungen ungefiltert raushaut, halt gerade wahrscheinlich auch befeuert durch soziale Medien und dass da halt unglaublich viel Bullshit auch zusammenkommt, aber ich unterstelle auch, dass es die Haltung gibt, dass Leute tatsächlich destruktiv argumentieren, um eine funktionierende Diskussion zu verunmöglichen.
Natürlich, klar.
Und dass oft auch eine wirkliche Strategie dahinter steckt, Diskurs zu zerstören, indem man die Meinungsfreiheit maximal ausreizt.
Das können wir nicht gewinnen, ja. Also wenn du jetzt zu Hause in deiner Familie jemanden hast, der eine andere Meinung hast und bestimmte Positionen machst, die du so nicht stehen lassen willst, du wirst es argumentativ nicht sortieren können.
Es ist aber ein politisch unglaublich heikles Thema. Die Meinungsfreiheit ist ein heiliges Gut in einer Demokratie. Jeder muss alles sagen können, jeder muss jede Meinung äußern können. Und man muss auch Dinge sagen können, die wehtun und man muss auch Dinge sagen können, die Grenzen überschreiten. Und ich finde es ganz schwierig, da die Grenze zu ziehen zwischen was darf gesagt werden und was zerstört Diskurs.
Du bestätigst in mir die Wichtigkeit, die einzelnen Rahmen, in denen wir agieren, wieder stärker zu trennen und auseinanderzuhalten. Also die Meinungsfreiheit im satirischen Bereich oder auch im Gossip-Bereich, auch, was weiß ich, flapsige Dinge sagen, wie auch immer, das ist in diesem Rahmen, wenn der Böhmermann da eine Satire-Sendung anmacht, okay, ja, aber nicht in dem Bereich, wenn ich in einer Diskussionsrunde bin, wo das Ziel ist, auszutarieren, welche Lösungen am besten drin sind, ist das eben nicht okay. Weil die Rahmen alle durch verflossen sind ineinander. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich die Demokratie 2.0 habe und ich von Safe Spaces rede, dann muss innerhalb dieser Bereiche, wo es nach Lösungen gesucht wird und wo ernsthafte Politik betrieben wird, muss ich alles canceln, was nicht sachbezogen und lösungsbezogen ist. Und da ist Meinungsfreiheit in der großen Form irreführend. Nämlich, wenn ich mit dir jetzt übersetze, wie wollen wir das Rentenproblem lösen und sagen, ach du als alter weißer Mann, du hast ja sowieso nur egoistische Interessen, führt uns das da nicht weiter.
Du hast es mal gesagt, es geht nicht darum, Personen zu canceln. Personen zu canceln hat eine menschenverachtende Komponente, sondern Verhaltensmuster zu canceln.
Absolut.
Und das muss man sehr sauber trennen.
Ja, richtig. Und in diesen demokratischen Safe Spaces, wo ich diesen Schutz brauche, wo ich auch einen Rahmen brauche, muss alles gecancelt werden, was ad hominem, also ab Menschen geht, was hassbezogen.
Ad hominem gegen den Menschen?
Ja. Wir brauchen für Demokratie 2.0 und Aufklärung 2.0 geschützte Rahmen für die Demokratie in der Zeitung, im Parlament, in bestimmten Diskussionsrunden und so weiter. Und da gelten heftige Regeln. Da wird alles gecancelt, was Whataboutismus angeht, was die Verteufelung von anderen Gruppen angeht. Also alle Killerphrasen, die es so gibt, die nicht zum Ziel führen, dürfen nicht zugelassen werden. Da muss jemand eine rote Karte haben, so wie im Bundestag, und sagen, so geht das nicht. Das ist jetzt nicht alles von Lösungen, aber das ist ein Teil der Lösung, wo wir den Reiter stärken. Dann brauchen vermutlich für viele Sachen auch mehr Experten, die uns aufklären darüber, was die richtigen Lösungen sein könnten.
Es geht also darum, dass wir die Kommunikationsstrukturen, in denen wir leben, neu verhandeln müssen.
Ja, vielleicht verhandeln oder sehen müssen. Jedenfalls brauchen wir eine neue Kulturtechnik. Wir müssen ganz klar deutlicher erkennen, wenn jemand schwarze Rhetorik nutzt, wenn er Killerphrasen nutzt, wenn er ablenkt, wenn er weggeht vom Pfad der demokratischen, sachbezogenen, lösungsorientierten Kommunikation, dass wir da sofort die rote Karte nehmen und nicht darauf eingehen. Ja. Also im Grunde müsste man dann halt fragen, wenn was kommt, wirklich, die Lösung ist die Lösung, ja, wenn man so will. Da, wenn jemand eine Position macht, wirklich ernsthaft zu fragen, ist das wirklich die Lösung? Kommen wir mit Remigration das Flüchtlingsproblem in den Griff? Ist es wirklich der Weg, in dem wir am Ende da reinkommen? Also es sind ganz pragmatische, rhetorische Fähigkeiten, die sich dann auch daraus ergeben. Wie gehe ich mit extremen populistischen Positionen halt um?
Es ist ja genau für mich auch immer die Frage, was kann ich als Einzelperson davon mitnehmen? Würde zum Beispiel auch heißen, wenn ich im Gespräch bin, mir dieser Sachen bewusst zu sein, mir eben genau dieser, sag mal, übergriffigen Rhetorik der allgemeinen Elefanten, die um uns rum sind, bewusst zu sein, aber auch meiner eigenen übergriffigen Rhetorik, potenziell übergriffigen Rhetorik bewusst zu sein, weil wir sind ja alle Menschen, wir haben alle einen Elefanten, wir sind alle reizbar. Und einfach für mich selber klar zu machen, es geht um lösungsorientierte Diskussionen und es geht darum, gewisse Dinge nicht zu sagen oder nicht in diesem Rahmen zu sagen oder wenn sie von anderen Menschen kommen, mir klar zu machen, okay, das ist aber jetzt kein sachlicher, lösungsorientierter Ansatz. Von daher finde ich diese Definition, die du hast, super, dass es sagst du es? Demokratie ist?
Demokratie ist die gemeinsame Suche nach der besten Lösung.
In dem Moment, wo es nicht um die beste Lösung geht, ist die Suche zum Scheitern verurteilt. Ja. Und in dem Moment, wo irgendwelche anderen Nebenschauplätze aufgemacht werden, muss man das als Störfeuer wahrnehmen und dann so darauf reagieren, dass man für sich klar hat, das ist nicht der Lösungsansatz.
Also ich mache mal ganz spontan, in der Familie kommt ein Satz, die AfD, das ist da alles Rassisten. Hilft uns das weiter? Oder wenn ich andersrum sage, ja, wir werden ja umgefolgt. Jetzt könnte ich anfangen zu sagen, das stimmt doch gar nicht, die Fakten sagen was anderes. Und das, was wir eben ausgeführt haben in diesem Podcast, ist, das bestätigt einfach, Argumente füttern den Mythos. Die Frage, die ich aber stelle, wozu hilft uns dieses Bezugssystem? Nicht zu fragen, ob es falsch oder richtig ist. Das führt immer nur dazu, dass man halt sagt, ja, das ist natürlich richtig, was ich denke. Aber die Frage, die wirklich entscheidend ist, hilft es uns? Hilft es uns, zu Lösungen zu machen? Und das hilft uns nicht. Wenn das wirklich wahr sein sollte, was würde uns denn helfen, das dann zu tun? Und was könnte man gehen? Also diese demokratische Rhetorik ist die Frage nach Zukunft und nach Detail. Und das sind immer zwei Dinge, um die es da geht.
Das heißt, was würde deine These, die du gerade raushaust, für die Zukunft bringen? Ja. Und kannst du bitte näher darauf eingehen, wie du die Details meinst?
Ja, zum Beispiel.
Der weiße alte Mann ist privilegiert. Okay, mein Nachbar XY, inwiefern ist der privilegiert?
Was hilft uns diese Meinung? Was hilft uns dieses Bezugssystem? Wie fördert das weiter? Weil es scheint, die Rhetorik versucht, jedes Muster in eine Endnarrativ zu bringen. Also Endnarrative sind, alte weiße Männer haben schon lange viel zu viel Macht und jetzt muss das mal umgedreht werden. Ja? Alle Rechten sind Rassisten, alle Linken sind Träumer und Antikapitalisten oder wie auch immer. Und dann scheint es sowas wie eine Ultima Ratio zu geben. Wenn ich den Punkt erreicht habe, ja, dann habe ich ja bestätigt, wie die Welt ist. Ne? Also die Menschen suchen nach der Bestätigung ihres Bezugssystems, ihres Modells von der Welt. Sie suchen aber nicht nach der Lösung. Und Demokratie der Zukunft bedeutet immer, ist das hilfreich? Wozu hilft mir diese Idee der Umvolkung für die Zukunft der Gesellschaft? Wo bitte ist der Zusammenhang? Was passiert da? Was kann ich da machen? Oder hilft uns die Remigration, das Flüchtlingsproblem zu lösen? Fragezeichen.
Oder bin ich mir bewusst, dass es eine archaische Angstreaktion ist, weil ich in veränderter Form den Säbelzahntiger hinter dem Busch sehe?
Ja,
und kann ich das für mich gedanklich auseinanderhalten?
Ja.
wo die Gefahr tatsächlich herkommt.
Richtig. Und ob ich nun Verfassung habe auf der Straße, in den digitalen Medien oder sonst wie, dass es Bereiche gibt. Ich weiß, es ist jetzt utopisch zu denken, dass wir jetzt alle nur noch sachlich und vernünftig und lösungsorientiert miteinander umgehen. Aber wir haben ja gar keine geschützten Bereiche mehr, wo wir so lösungsorientiert miteinander reden und sortieren dürfen. Und das wieder klarzumachen, wäre ein Baustein einer neuen Aufklärung 2.0 oder einer Demokratie 2.0 oder einer neuen Kulturtechnik, die wir brauchen, dass wir zwar schimpfen können, dass wir satirisch sein können, dass wir Gossip machen, aber dass es verdammt nochmal auch wieder Bereiche gibt, wo die Demokratie erfolgreich das machen kann, was sie am besten kann, nämlich gemeinsam nach den besten Lösungen zu suchen.
Das sind jetzt Forderungen. Man kann jetzt fragen, wie implementiert man die Forderung? Muss jetzt der Bundestag eine neue Geschäftsordnung haben? Müssen wir die Verfassung umschreiben? Müssen wir, aber letzten Endes sind das ja wieder Anforderungen an die da oben und wir hier unten sitzen da, sprechen kluge Dinge und schauen zu. Wir müssen uns bewusst sein, Gesellschaft bin ich, Gesellschaft bist du, jeder von uns ist Gesellschaft und jeder, der sich auf die Straße geht, hat Anteil an der Gesellschaft und jeder von uns hat eine Verantwortung. Das heißt, solche Dinge lösungsorientiert zu sprechen, ein offenes Auge oder ein offenes Ohr dafür haben, wo ob Argumente lösungsorientiert sind oder polemisch, das kann jeder von uns. Und ich glaube so an die Menge der großen Zahl, an kleine Strömungen, die sich fortpflanzen und multiplizieren.
Ja.
Und ich denke, das ist eine Sache, die auf jeder Ebene praktiziert werden sollte und die letzten Endes nur zu etwas Gutem führen kann.
Ja.
Wenn wir unseren inneren Elefanten manchmal dann doch bezwingen oder bezähmen und dazu übergehen, zu argumentieren statt zu polemisieren.
Durch die Medien, durch die Gewohnheiten gehen wir, um wieder einen Begriff aus der Moderation zu nehmen, viel zu schnell in den Argumentationsstatus und verlassen zu früh die Phase der Exploration. Die Exploration, wie das Wort sagt, ist das gemeinsame Entdecken, was gibt's hier zu entdecken. Sobald ich aber anfange, wir gegen die zu spielen, ist die Neuentdeckung von dritten, vierten und fünften Wegen nicht mehr da. Und Sokrates hat ja nichts anderes gemacht von wegen, ich habe meine Lösung und meine Perspektive, aber ich weiß, die wird nicht reichen.
Sokrates hat überhaupt keine Lösung angeboten.
Der hat dann weitere Perspektiven.
Sokrates hat sich sogar darüber lustig gemacht, wenn er Leute hinterfragt hat und die dann blamiert dastanden und dann sagten, ja, dann weißt du ja die Lösung. Und er sagte, nein, ich weiß sie auch nicht. Ja. Aber ich habe auch nie sie behauptet, sie zu kennen. Und das ist diese intellektuelle Demut, die dazu geführt hat, dass er quasi die Philosophie neu begründet hat.
Aber er ist als Politiker ungeeignet, weil der muss am Ende irgendeine Entscheidung treffen.
Er hat sich auch geweigert, Politik
zu machen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber das ist ein Grund, warum Psychologie, wie sagte er ganz am Anfang, es ist nur ein kleiner Kuchen von dem Gesamten. Die Philosophen können eine Menge beitragen, weil sie einen guten Blick von oben zeitlos haben. Vielleicht sogar so zeitlos, dass sie in der Lage sind, dieses neue System, in dem sich die Menschheit jetzt organisiert, die Grundregeln trotzdem zu begreifen. Also eins ist klar, die Welt verändert sich so fundamental. Wir reagieren paradox und falsch darauf. Wie kriegen wir die Kognition wieder hoch? Ja, dazu brauchen wir für mich Safe Spaces. Wir brauchen eine neue Form von Kulturtechnik, die alle Killerphrasen, die es auch in der Politik gab, vermeidet, vercancelt, reingeht. Ich weiß, das ist ein Riesending. Ich glaube aber, wenn ich darauf gucke, dass wirklich jeden Tag die Klage über unsere Debattenkultur da ist, dass so viel Druck da ist, dass wir wirklich irgendwann den kritischen Punkt haben, wo auch die Graswurzelbewegung von unserer Seite oder mit diesem Podcast wir viel machen können. Wir können Leserbriefe schreiben, wir können mit dem Blick, auf den wir auf andere Menschen zugehen, dass wir die nicht sofort in In-Group oder Out-Group stellen, dass wir immer wieder genau gucken, was ist das für ein Mensch, den ich da habe. Fangen wir bei uns selber dann schon mal an. Die Demokratie 2.0 werden wir an vielen Ecken anzünden müssen, an sehr vielen Ecken, um das zu erhalten, was uns so wichtig ist. freie Berufswahl, dass wir hierüber sprechen können, worüber wir sprechen und selbst verwirklichen können. Liberalismus, Menschenrechte, das ist das, worum es geht die ganze Zeit und worum wir beide sitzen und dafür kämpfen. Ich danke dir für deine Einladung für den Podcast, lieber Paul.
Ja, ich danke dir für das Gespräch. Das war unglaublich interessant und unglaublich erhellend. Und ich werde da sehr viel mitnehmen und noch sehr lange drüber nachdenken.
Dankeschön.
Das war Ulrich Grannemann. Euch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die beiden Folgen haben euch gefallen. Und nach diesem Gespräch ist für mich vieles nochmal deutlicher geworden. Die Rigorosität, mit der wir heute auf unsere Standpunkte beharren oder dass viele Menschen einfach aufgehört haben, Interessen auszuhandeln, Kompromisse zu finden, solidarisch zu sein. Das sind alles Werte, die eigentlich ursprünglich als Grundlage, als Voraussetzung gedacht waren für unser demokratisches Gemeinwesen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich selbst darüber klar wird, in welchen Denkschablonen man oft selbst festhängt. Das ist schon crazy und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, jeder für sich, wie wir mit unseren Sorgen konstruktiv so umgehen zu können, dass wir rational nach Lösungen suchen und nicht den Elefanten in uns triggern. Wie auch immer, ihr hört schon, mich beschäftigt das Thema unheimlich und ich könnte da jetzt noch ewig drüber weiterreden, aber ich lasse das mal lieber. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann besucht gerne auch unseren Insta-Kanal Menschen, die was bewegen. Schreibt gerne einen Kommentar, hinterlasst ein Feedback, besonders über dieses wirklich unglaublich spannende Thema. Vielleicht habt ihr auch selber Gedanken und Erfahrungen dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr schreibt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Im Übrigen ist dieser Podcast eine Kooperation des Meilenweit e.V. mit dem Langenfelder Bündnis Wir für Demokratie. Ein ganz herzlicher Dank geht abermals an Susanne Wagner für ihre tatkräftige Unterstützung. Ich muss das mal sagen, ohne Susanne wäre das alles hier gar nicht möglich und mit Sicherheit auch nicht passiert. Und natürlich auch ein Dank an das Kreisintegrationszentrum Mettmann, das diesen Podcast gefördert hat, und zwar mit Geldern aus dem Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und es versteht sich natürlich auch dieses Mal wieder von selbst, dass die hier besprochenen Inhalte und Meinungen nicht automatisch die Meinung des Bundesministeriums des Kreisintegrationszentrums oder von Demokratie leben darstellen. Wenn ihr Lust auf eine weitere Folge habt, dann poliert schon mal die Kopfhörer. Die nächste Folge dieses Podcasts scharrt auch schon mit den Hufen und wird, wie ich finde, ein echter Höhepunkt dieser Reihe. In dem Sinne, euch noch eine schöne Woche. Bis bald.